Der Predigttext für heute steht in Josua, das Kapitel 2. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Raha. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht: Heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr: Bring die Männer heraus. Sie wollen unser Land ausspionieren. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachsstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an. Schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe auch euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Die Männer antworteten ihr: Wenn ihr uns nicht verratet, stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts getan wird. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen. Rahabs Haus lag direkt an der Stadtmauer, so konnte sie die Männer durch eines ihrer Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie riet ihnen: Lauft erst ins Bergland, damit euch die Verfolger nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt. Die beiden Männer sagten zu ihr: Der Eid, den wir dir gegeben haben, bindet uns nur unter diesen Bedingungen. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig. Einverstanden, antwortete Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Die beiden Männer liefen ins Bergland und versteckten sich dort 3 Tage. Ihre Verfolger suchten die ganze Strecke bis zum Jordan ab, fanden aber niemanden und kehrten schließlich nach Jericho zurück. Da verließen die beiden Israeliten ihr Versteck, stiegen von den Bergen herab und durchquerten die Jordanebene. Als sie wieder bei Josua waren, berichteten sie ihm, was sie erlebt hatten. Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt, erklärten sie. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns.
Das Buch von Josua. Lass uns zurückblicken und uns an die Geschichte bis hierher erinnern. Gott hatte Abraham auserwählt und seine Familie wurde das Volk Israel, das dann in Ägypten versklavt wurde. Gott rettete Israel aus Ägypten, schloss mit ihm einen Bund am Berg Sinai und führte es durch die Wüste. Israel schlug dann vor den Toren des verheißenen Landes sein Lager auf und Mose forderte sie auf, Gottes Geboten zu gehorchen, damit sie allen anderen Nationen zeigen konnten, wie Gott wirklich ist. Das Buch Josua beginnt nach dem Tod von Mose. Das Volk ist bereit, das Land zu betreten. Die Geschichte von Josua besteht aus 4 Hauptteilen. Josua führt Israel in das verheißene Land. Dort angekommen stehen sie der geballten Feindseligkeit der Kanaaniter gegenüber. Sie fordern sie zum Kampf heraus. Und nach ihren Siegen teilt Josua das verheißene Land als Erbe für die 12 Stämme auf. Das Buch endet mit abschließenden Reden, die Josua vor dem Volk hält. Lass uns eintauchen und wir werden sehen, wie alles zusammenpasst. Der erste Abschnitt beginnt mit dem Tod von Mose. Josua wird zum neuen Anführer von Israel ernannt, Der Autor präsentiert uns Josua hier als neuen Mose. Und genau wie Mose ruft Josua das Volk dazu auf, der Tora zu folgen, also den Bundesgesetzen, die ihnen am Berg Sinai gegeben wurden. Und genau wie Mose in Numeri Kapitel 13 und 14 schickt Josua Spione ins Land. Aber dieses Mal geht es viel besser aus. Tatsächlich kehren einige Kanaaniter um und folgen dem Gott Israels nach. Josua führt dann ganz Israel über den Fluss Jordan in das Land. Genau wie im Exodus das Meer für Mose geteilt wurde, wird hier der Fluss Jordan geteilt. Die Priester tragen die Bundeslade mitten hindurch und führen ganz Israel mit. In Kapitel 5 gibt es einen Übergang der Geschichte. Das Volk schaut zurück auf seine Wurzeln als Gottes Bundesvolk. Die neue Generation wird beschnitten und sie feiert ihr erstes Passafest im Land. Aber dann schaut sie Richtung Aufbruch und sind bereit weiterzugehen. Josua hat ein seltsames Treffen mit einem mysteriösen Krieger, der sich als engelhafter Befehlshaber von Gottes Armee herausstellt. Und Josua fragt ihn, bist du auf unserer Seite oder auf der unserer Feinde? Der Krieger antwortet, weder noch. Das zeigt, dass die eigentliche Frage ist, ob Josua auf Gottes Seite steht. Es wird klar, dass sich die ganze Geschichte nicht um einen Konflikt zwischen Israel und den Kanaanitern dreht, es geht eher um Gottes Kampf. Und Israel wird dabei die Rolle des Beobachters und manchmal des Unterstützers von Gottes Plan einnehmen.
Das Video könnt ihr gerne noch zu Hause bei YouTube fertig gucken. Einfach Bibelprojekt und Josua eingeben. Ja, liebe Greifer Gemeinde, bei manchen Geschichten und Details, die in der Bibel festgehalten sind, kann man ja sich schon fragen, ja, warum wurden die denn so festgehalten? Ich meine, dass die Männer ausgerechnet bei einer Prostituierten untergekommen sind, ich meine, das hätte man eigentlich schon weglassen können eigentlich. Oder dass diese Frau die königlichen Truppen eiskalt angelogen hat, ist doch auch nicht gerade vorbildlich, oder? Und überhaupt, was würde denn fehlen, wenn diese Episode einfach weggelassen wird? Worden wäre. Ja, ich denke, Wesentliches würde uns fehlen. Dann würden wir nämlich nicht daran erinnert werden, dass zum einen Gottes Herz immer auch schon nach Menschen ausgestreckt ist, die noch nicht zum Volk Gottes gehören. Oder als zweites würde uns auch fehlen, dass wir nicht daran erinnert werden, dass Gott Menschen begegnet, gebraucht und verändert, von denen wir es niemals erwarten würden. Und auch, dass Gott sich nicht zu schade ist, mit einer Prostituierten in Verbindung gebracht zu werden. Und wir würden Rahab nicht kennen. Lasst uns also diese Punkte nochmal etwas genauer anschauen. In diese ereignisreiche und große Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, da hinein verwoben ist Gottes ganz persönliche Geschichte mit dieser Frau, mit Rahab. Und diese Geschichte zeigt uns eben, dass neben der Erwählung Israels Gottes Herz trotzdem auch für Menschen schlägt, die verloren sind oder die noch nicht zu ihm gehören, die ihn noch nicht kennen. Und auch wenn man sich erstmal fragt, ob Josua überhaupt die richtigen zwei Jungs da losgeschickt hat oder ob es den beiden gerade nur um ihr Ereignisvergnügen geht, stellt man doch schnell fest, dass es wohl ein ziemlich kluger Schachzug von den beiden war, gerade zu dieser Hure nach Hause zu gehen. Denn eigentlich ist es ganz, ja, ein kluger Schachzug, dahin zu gehen, weil dort ist es üblich, dass Männer ein- und ausgehen und sie also vielleicht nicht ganz so doll auffallen. Und doch sind sie aufgefallen. Denn kurz später kommen schon die königlichen Truppen vorbei und suchen diese Männer. Doch dank Rahabs Cleverness wurden sie auf eine falsche Fährte geführt. Und erst dann kommt es eigentlich zum richtig wichtigen Gespräch zwischen Rahab und den beiden Spionen. Denn sie setzt die beiden darüber in Kenntnis, wie die Bewohner von Jericho den Israeliten gegenüberstehen. Und das ist völlig anders als noch vor 40 Jahren. Denn damals standen die Israeliten schon mal an der Grenze zu dem verheißenen Land. Und damals hatte auch schon Mose 12 Kundschafter losgeschickt. Und die kamen auch völlig begeistert aus diesem schönen neuen Land an. Sie schwärmten davon, wie fruchtbar es ist. Sie brachten große Früchte mit und sagten, es ist ein richtig, richtig gutes Land. Aber Das Land ist wunderschön, aber diese Menschen dort sind sehr groß und sehr stark. Und wir sind in ihren Augen nur wie kleine Heuschrecken. Deshalb können wir nicht da hineinziehen. Und Josua und Kaleb, zwei dieser 12 Kundschafter, sie waren nicht dieser Meinung. Sie versuchten das Volk noch umzustimmen und einen Abergott zu deren Aber zu setzen. Sie sagten, ja, die Bewohner sind stark und sehr groß, Gott aber ist stärker. Gott aber ist größer. Gott aber hat uns dieses Land versprochen. Nur leider hatten die beiden keinen Erfolg. Und so strafte Gott das Volk mit einer 40-jährigen Wüstenwanderung, weil sie ihm nicht vertraut haben. Nur Josua und Kaleb war es zugesagt, dass sie in das verheißene Land einziehen dürfen, denn sie haben Gott vertraut. Und so sollten sie 40 Jahre durch die Wüste irren, bis eine neue Generation herangewachsen ist. Und jetzt war es soweit. Jetzt war es die Zeit, dass sie wieder an dieser Grenze standen. Und jetzt, nach diesen 40 Jahren, hat sich die Situation aber plötzlich völlig geändert. Und das hören die Spione und das hören wir von Rahab. Denn die Bewohner von Jericho, die sind plötzlich die Mutlosen. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie wagen es nicht einmal vor den Israeliten zu atmen. Sie haben Angst. Das ist der Grund, den Rahab nennt, für ihre Furcht und ihre Sorge. Sie haben von dem Gott Israels gehört. Sie haben gehört, wie er die Israeliten trockenen Fußes durch das Rote Meer geführt hat. Sie haben gehört, wie er das Volk gegen die eigentlich stärkeren Königreiche Sihon und Og hat gewinnen lassen. Und diese Zeugnisse lassen allen Mut in den Kanaanitern dahinschmelzen. Sie haben Angst, die Nächsten zu sein, die fallen. Rahab, wie auch alle Bewohner Jerichos, haben von diesem Volk Israel und von ihrem Gott gehört. Doch sie reagieren völlig unterschiedlich. Der König von Jericho und seine Leute reagieren voller Angst. Und sie ziehen ihre Kampfmontur an. Sie wollen dem Gott und dem Volk Widerstand leisten. Rahab dagegen wendet sich diesem Gott zu. Sie öffnet ihr Herz für diesen Gott und ihre Haustür für diese zwei Männer. Und so kommt es, dass diese nicht-jüdische Prostituierte ein glaubensstarkes Bekenntnis ausspricht. Sie sagt, denn der Herr, euer Gott, ist ein Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Sie erkennt, dass dieser Gott der Israeliten etwas mit dem Leben zu tun hat, mit dieser Welt zu tun hat und auch mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Sie erkennt den Gott Israels an, sie nimmt diesen Gott Israels an als ihren Gott. Und es fasziniert mich an dieser Geschichte, dass allein diese paar Zeugnisse, die sie von dem Volk Israel gehört hat, dass sie das zu diesem starken Bekenntnis führt. Und ich finde, das kann auch eine große Ermutigung für uns sein, einfach als Christen im Alltag zu leben. Ganz natürlich unser Christsein zu leben, es nicht zu verstecken, nicht zu denken, man muss alles groß und ganz exakt und ausführlich erklären müssen, sondern einfach vielleicht unseren Kommilitonen, unseren Kollegen in Gesprächen es einfließen zu lassen, was uns bewegt, das, was wir über Gott wissen, wie wir ihn erfahren haben. Und ganz normal davon zu erzählen, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen, dass wir eine Gemeinde haben, dass, ja, was wir so erleben. Und keine Scheu davor zu haben, sondern dass wir einfach Gott wirken lassen, mehr wirken lassen, als was wir sehen können. Und was, wenn vielleicht in ein paar Jahren ein Kommilitone von euch an einem Tiefpunkt ist und sich an einen Satz von euch erinnert, dass ihr in schwierigen Situationen eure Angst, eure Sorge bei Gott abgebt? Vielleicht probiert er das dann auch mal aus und betet. Wir können oft nicht sehen, wie sich Herzen so nach und nach für Gott öffnen. Aber trauen wir Gott zu, dass er durch unser Leben ganz unbemerkt Menschen an sein Herz führt. Und der zweite Punkt, der mich an dieser Geschichte begeistert, ist, dass Gott Menschen begegnet, sie gebraucht und verändert, von denen wir es niemals erwarten würden. Oder vielleicht ziemlich wenig erwarten würden. Was in erster Linie als eine Rettungsgeschichte der Kundschafter gelten könnte, ist nämlich vielmehr noch eine Rettungsgeschichte dieser Frau. Einer Frau, die nicht verheiratet war. Und, so können wir es annehmen, daher ihren Lebensunterhalt mit Prostitution zu verdienen suchte. Einer Frau, die ausgegrenzt, verachtet, beschämt am Rande der Gesellschaft lebte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben gehört, dass ihre Wohnung oder ihr Haus an der Stadtmauer war. Das ist quasi die gefährlichste Wohngegend. Denn wenn Leute von außen die Stadt angreifen, dann greifen sie natürlich als erstes die Stadtmauer an. Das heißt, sie ist das erste Opfer. Rahab, eine Frau, deren Leben nicht so viel wert zu sein scheint wie das der Innenstadtleute. Deren Leben nicht glitzert und glänzt. Die nicht im leuchtenden Mittelpunkt steht, sondern maximal im Lästerfokus ihrer Nachbarn. Auch ist Rahab eine Frau, die nicht zum Volk Israels gehört. Das heißt, in jüdischer Sicht eine Fremde ist. Und umso erstaunlicher ist es, dass ihr Name in dieser Geschichte genannt wird und dass ihr Name eine wichtige Rolle in der Geschichte Israels spielt. Und auch für uns heute. Denn so taucht ihr Name sogar im Neuen Testament wieder auf. 3-mal wird sie erwähnt. Sowohl im Hebräer- als auch im Jakobusbrief wird sie als Vorbild des Glaubens vorgestellt. Eines Glaubens, der auch Schritte und Handlungen folgen lässt. Und außerdem finden wir ihren Namen auf der ersten Seite des Neuen Testaments, im Matthäusevangelium, im Stammbaum Jesu. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr euch für Ahnenforschung interessiert. Als Kind fand ich Stammbäume zumindest ziemlich langweilig. Wenn meine Großeltern mir da was gezeigt haben und mir die ganzen Namen genannt haben, dann hat mich das immer nicht so begeistert und ich konnte ihre Leidenschaft für Ahnenforschung eher nicht so nachvollziehen. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich mittlerweile es gar nicht mehr so schlimm finde. Und vielleicht sogar ganz interessant manchmal. In den Jahren dazwischen, als mir meine Großeltern immer mehr Geschichten erzählt haben über diese Leute, über die Namen, die dort stehen, desto mehr ist ein Bild vor meinem Auge entstanden. Es waren nicht mehr nur Namen, sondern da standen Geschichten dahinter, Leben, Erfahrungen, konkrete Menschen. Und so ist es auch mit dem Stammbaum Jesu. Erst denkt man, oh Mann, hätte dem Schreiber nicht was Spannenderes einfallen können, als nur da ein paar Namen aufzuzählen. Aber wenn man die Geschichten hinter dem Namen, hinter den vielen Namen kennt, wird es spannend und teilweise sogar krimimäßig, wenn man aufmerksam liest und weiß, dass beispielsweise hinter der Formulierung David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah eine eiskalte Affären- und Mordgeschichte steht. Doch kommen wir zu Rahab zurück. Auch ihr Name steht in dieser ganzen Liste voller vieler Namen, aber nur 4 Frauennamen kommen davon vor. Rahab ist einer davon. Und wir lesen da, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Da steht nicht, Salmon zeugte Boas mit der Hure. Da steht, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Ihr Name steht da. Das Leben der Rahab hat sich vollkommen gewandelt. Ja, Rahab war eine Hure, eine Prostituierte, eine Frau, die scheinbar einen völlig, ganz und gar unheiligen Lebensstil führte. Doch für Gott zählt nicht die Vergangenheit, sondern wie das Herz eines Menschen Gott zugewandt ist. Rahab hat von dem Gott Israels gehört. Und sie lässt sich auf diesen Gott ein. So lesen wir es. Sie bindet das rote Seil ins Fenster, ein Zeichen ihres Glaubens und ihrer Hoffnung. Sie hält sich an Gott fest. Sie weiß, von ihm kann sie Rettung erfahren, von diesem Gott Israels. Und sie und ihre Familie werden dann tatsächlich bei der Eroberung Jerichos gerettet, wie wir im 6. Kapitel lesen. Ihr Leben verändert sich. Sie lebt dann mit ihrer Familie inmitten Israels, in dieser jüdischen Gemeinschaft. Und sie heiratet einen jüdischen Mann und wird Mutter. Ja, und so finden wir ihren Namen im Stammbaum Jesu wieder. Sie ist die Ururgroßmutter von König David und damit eine Vorfahren von Jesus Christus. Und es ist erstaunlich, Gott hat besondere Wege. Und er erachtet auch eine fremde, nichtjüdische Prostituierte als würdig, Vorfahren unseres Retters Jesus Christus zu sein, weil sie bereit war, sich von dem Gott retten zu lassen, der Herr im Himmel und auf Erden ist, Herr in ihrem Leben ist. Denn Gott ist sich nicht zu schade, mit einer Außenseiterin, mit einer Prostituierten in Verbindung gebracht zu werden. Rahab, ihr Name ist wichtig für die Familiengeschichte Jesu. Und ich frage mich, wenn ich damals gelebt hätte, was hätte ich im Vorhinein über diese Frau gesagt? Als ihre Nachbarin oder auch Teil des jüdischen Volkes, als Josua oder als Kundschafter, was hätte ich über diese Frau gesagt? Hätte ich gesagt, ach, die wird sich nie ändern, die wird immer einen unmoralischen Lebensstil führen, die kann gar nicht anders. Ja, vielleicht hätte ich das gesagt. Und ja, vielleicht stimmt das auch. Vielleicht kann sie nicht anders. Aber Gott kann. Er hat sie gerettet. Nicht nur ihr Leben an sich, sondern ihre Seele. Und als ich so über die Geschichte nachdachte, dann musste ich auch an mein Ordinationsversprechen denken. Bei so einer Ordination, da gibt es ja Dinge, die man zugesprochen bekommt und auch einige Dinge, die man verspricht. Und ein Satz, der in diesem Versprechen steht, der hat mich beim ersten Lesen überrascht, positiv überrascht, dass er da drin steht. Und gleichzeitig weiß ich, der fordert mich heraus, immer wieder und immer wieder neu. Und dieser Satz lautet, gib keinen verloren. Gib keinen verloren. Und wie schnell ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich denke, ach, der wird sich nie ändern. Das lohnt sich gar nicht, da zu investieren. Aber Gott zeigt uns gerade wieder durch diese Geschichte, gib keinen verloren. Denn Gott schreibt die Geschichte mit den Menschen. Gibt es in deinem Leben Menschen, die du innerlich vielleicht abgeschrieben hast, die du verloren gegeben hast, bei denen du sagst, der wird sich eh nie ändern? Die kann gar nicht anders. Sie wird immer eine verbitterte alte Frau bleiben. Er ist und bleibt unversöhnlich. Der hat so viel verbockt, der braucht gar nicht erst wiederkommen. Gib keinen verloren. Ja, diese Menschen und auch ich können vielleicht nicht anders, aber Gott kann. Denn er ist ein Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Hier in deinem und in meinem Leben. Deshalb lasst uns keinen verloren geben. Stattdessen beten wir zu Gott. Bitten wir Gott, dass er Türen für sein Wort aufmacht. Bitten wir ihn darum, dass Menschen zu ihm finden, von denen wir es niemals erwarten würden und die wir innerlich vielleicht schon fast abgeschrieben haben. Bitten wir Gott für unsere Arbeitskollegen und Kommilitonen, für unsere Professoren und Chefs, für den grimmigen Verkäufer und die schimpfende Nachbarin, für die Menschen im Ostseeviertel und in der Fleischervorstadt, bringen wir die Namen derer vor Gott, vor denen wir vielleicht auch manchmal zurückschrecken und Angst haben. Bitten wir Gott, dass er ihre Herzen öffnet, wie er Rahabs Herz geöffnet hat. Und wir müssen uns nicht dafür für jeden dieser Menschen verantwortlich fühlen und müssen auch nicht denken, dass wir sie retten müssen, weil das kann allein nur Gott. Aber manchmal gibt uns ja Gott bestimmte Menschen aufs Herz, die nach außen hin vielleicht verloren scheinen, aber die Gott längst nicht verloren gegeben hat und denen wir eine Hilfe sein können, sie wieder zu Gott zurückzubringen oder überhaupt von ihm zu erzählen. Und bringen wir sie als erstes vor Gott im Gebet. Bitten wir ihn, dass er ihre Herzen für ihn aufmacht und uns vielleicht ihre Haustüren öffnet. Diese Geschichte und auch der Stammbaum Jesu, die zeigen uns, dass Gott die ganze Zeit hindurch nicht nur sein auserwähltes Volk im Blick hat, sondern immer auch um die Herzen der Fremden kämpft und sich zutiefst freut, wenn sie sich ihm zuwenden und Teil seines Volkes werden. Morgen beginnt das neue Semester für viele von euch. Und einige von euch sind neu hier in Greifswald oder beginnen überhaupt ganz neu ein Studium. Ihr zieht quasi in ein neues Land. Und auch schon für die länger hier Studierenden und alle Mitarbeiter an der Uni ist ja jedes Semester auch irgendwie neu und bringt Neues. Euch werden Menschen begegnen, ihr werdet Freunde finden, werdet Kommilitonen, Kollegen und Dozenten haben, die ihr mögt und vielleicht auch welche, die ihr nicht mögt. Bringt diese Menschen vor Gott als erstes, betet um offene Herzen und dann seid mutig und stark. Gott will und wird euch als seine Zeugen gebrauchen. Und vielleicht merkt ihr es oft gar nicht, wie er durch euch und euer Leben und euer Christsein Herzen verändert und Herzen zu ihm führt. Und so lasst uns gemeinsam in dieses neue Semester ziehen, in der Gewissheit, dass der Herr unser Gott ist. Der Herr im Himmel und auf Erden, unserem Leben. Amen.